Kann man das noch ein bisschen vorziehen?
Ja.
Soll ich Stecker rausziehen wahrscheinlich, ne?
Und doch einfach nach vorne.
Westfalenstadion. Hallo, hallo, Südkurve. Noch ein bisschen, ja, ran an die Leute. Die müssen meinen Atem spüren. So. Schon besser. Brauchen wir Übersetzung heute? Nee, brauchen wir nicht, ne? Hoch geht's auch noch, oder? Guck mal. Das ist super für meinen Rücken. So. Schön, euch zu sehen. Schön, ich freue mich, dass ich heute wieder mit meiner Frau zusammen hier sein kann, nachdem ich sie zurückgeholt habe aus dem Rachen der Berliner Bedürfnisse entrissen am letzten Sonntag. Wollten uns bedanken für eure Gebete. Ihr habt ja, ich habe immer mal wieder erzählt, wie der Stand ist bei Nicoles Vater, wie es ihm geht und so weiter. Und es ist tatsächlich erstaunlich, was Gott gemacht hat. Der war vor ein paar Wochen im Krankenhaus und wir vor 5 Wochen dachten wir, ups, wir fahren mal schnell alle 4 hoch. Vielleicht ist es die letzte Gelegenheit, dass alle ihn sehen können. Und dann war er im Krankenhaus für ein paar Wochen und dann ging es ihm wirklich auch schlecht und so. Dann kam er aber dann ging es ihm ein bisschen besser und dann kam er nach Hause und dann war Nicole 3 Wochen da und dann ging es ihm wirklich von Tag zu Tag zu Tag zu Tag besser. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt wieder alleine mit seiner Lebensgefährtin in seinem Haus lebt. Was schön ist, was toll ist, was die Ärzte nicht erwartet haben, was wir nicht erwartet haben, ist ein Wunder. Da sind wir wirklich dankbar für. Vielen Dank für eure Gebete, eure Anteilnahme. Das hat sehr geholfen. Genau. So, das ist schön, aber Nicole und also die Jungs und ich und die Kater freuen uns auch wieder, dass Nicole wieder da ist. Ich möchte gerne beten am Anfang. Vater, danke für die gemeinsame Zeit hier. Ich freue mich, die Geschwister zu sehen. Ich freue mich, dass wir jetzt in dein Wort eintauchen können. Bitte dich, dass du zu uns sprichst, durch Paulus, durch den Römerbrief, dass du unsere Gedanken weitest, unsere Herzen weitest, damit wir bereit sind, deine Botschafter zu sein, Medium zu sein für dich in dieser Welt, die dich nicht kennt, nicht erkennt, nicht erkennen kann, nicht erkennen will. Je nachdem, Vater, dass wir da ein Licht sein können. Vater, lass uns leuchten, hilf uns, deine Werkzeuge zu sein. Reinige uns, wenn es nötig ist, Herr. Amen. Es gibt in den letzten Jahren so einen ganz, ganz starken Trend in der Gesellschaft und auch bei den Jüngeren wieder zu kochen. Ne? Kochen und Essen ist wieder ganz, ganz wichtig geworden. Selber kochen, gute Qualität bei den Lebensmitteln, was auch gut und richtig ist. Tausende Kochbücher, hunderte Kochshows im Fernsehen, überall wo du hinkommst, geht es um Kochen und Essen. Die neuen Nationalhelden neben der Nationalmannschaft heißen jetzt Frank Rosin oder Steffen Hensler, der star Fernsehköche. Als ich meine Predigt geschrieben habe und Hensler eingegeben habe, habe ich gesehen, die Rechtschreibkorrektur von Windows kennt Hensler und korrigiert mich, wenn ich Hensler falsch schreibe, aber wenn ich Gottesdienst falsch schreibe, korrigiert es das nicht. Den Begriff Gottesdienst kennt Microsoft nicht. Das ist ein Trend, der in der Gesellschaft wichtig ist, wie wir unseren Körper behandeln, hat einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie gesund wir sind, wie wir aussehen. Und es gilt das Sprichwort, du bist, was du isst. Wir haben jetzt einen veganen Sohn zu Hause. In kürzester Zeit vom Vegetarier zum Veganer mutiert. Und das ist, auch da gilt, du bist, was du isst. Und was immer wieder erstaunlich ist, ist, dass wir Menschen, die Gesellschaft, das verstehen im körperlichen Sinne, aber wir verstehen nicht, dass das im geistlichen Sinne genau das Gleiche ist. Das gilt auch im Geistlichen. Du bist, was du isst. Du bist das als Mensch. Dein Herz, dein Charakter, dein Wesen ist das, womit du dich nährst. Du bist, was du denkst. Du bist, womit du deine Gedanken anfüllst. Du bist, womit du deine Zeit anfüllst. Paulus sagt es in Römer 1, und das lesen wir jetzt gleich zusammen, man könnte es in eine andere Formel packen, du bist, was du anbetest. Du bist, was du in den Mittelpunkt stellst von deinem Leben. Schlag mal auf zu Römer Kapitel 1, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Das ist ja was wir auch im Alten Testament schon sehen. Ab der Schöpfungsgeschichte, ab dem Zeitpunkt, wo Gott in die Beziehung mit dem Menschen geht, jedes Mal, wenn die Menschen nicht gehorsam sein wollten, also es hat sich in beide Richtungen entwickelt. Immer wenn die Menschen ungehorsam sein wollten, wenn sie was anderes wollten als Gott, haben sie Gott aus ihrem Weltbild, aus ihrem Glaubensbild verdrängt. Waren sie unzufrieden, haben sie sich ein goldenes Kalb geschaffen, haben plötzlich Baalsgötzen angebetet oder haben die Götter der anderen Völker drumherum angenommen. Oder es ging andersrum. Sie wurden gezwungen, andere Götter anzunehmen oder sie haben andere Götter angenommen und dann hat sich ihr Leben und ihr Verhalten verändert. Das heißt, jedes Mal, wenn du Gott aus dem Zentrum deines Lebens entfernst oder deines Denkens entfernst, hat es einen Einfluss auf dein Leben. Und das ist kein Phänomen allein des ersten Jahrhunderts, was Paulus hier beschreibt, dass wenn Gott sich aus deinem Denken, aus deinem Weltbild entfernt, dass die Menschen sich auch verändern. Das galt immer. Einer der meistbeachteten internationalen Autoren oder ein Schriftsteller, von dem viele sagen, er ist der den Zeitgeist unserer letzten 20 Jahre am besten ausdrückt in seinen Büchern, ist der Amerikaner David Foster Wallace. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Er hat eine Menge Romane geschrieben, in denen es ganz, ganz häufig so um moralische Werte geht und moralische Haltungen von den Männern und Frauen, die in seinen Büchern vorkommen. Hat immer wieder die Welt begutachtet oder unter die Lupe genommen, wie einzelne Menschen sich verhalten, wie Gruppen sich verhalten, wie Politiker sich verhalten, warum die Welt so ist, wie sie ist. Eins dieser Bücher heißt zum Beispiel Kurze Interviews mit fiesen Männern. Das ist auch verfilmt worden, man könnte eigentlich sagen, wo er die Sündenliste, die man auch in Galater 5 findet oder auch hier später, ein paar Verse später in Römer 1, mal so einzeln Hochmut, Gier, Geiz, so in einzelnen Charakteren unter die Lupe nimmt. Er würde es nicht Sünde nennen, aber er würde es auf jeden Fall als falsch bewerten aus seiner moralischen Sicht. Der Mann war kein Christ, obwohl er diese Moralvorstellungen hatte und diese Werte auch immer wieder untersucht hat, aber war extrem intelligent und er hat sich viele Gedanken gemacht und hat auch ganz, ganz viel hinterfragt. Hat ganz oft gefragt, warum ist das so? Ja. 2005 wurde er dann gebeten, eine Rede an einer Universität vor Studienanfängern zu halten und die einzustimmen quasi auf ihre Zeit an der Uni und ihre intellektuelle Ausbildung, aber auch ihre Weiterbildung als Person und als Menschen. Und in dieser Rede hat er sie dazu aufgefordert, dass sie die Zeit ihres Studiums nutzen sollten, nicht nur um Wissen anzuhäufen, sondern auch um vernünftig denken zu lernen. Er hat es ausdrücklich so genannt, vernünftig denken zu lernen. Das heißt, um Dinge zu hinterfragen und nicht ihr gewohntes Weltbild für den Rest ihres Lebens weiter mit sich zu tragen. Aber auch nicht die Weltbilder zu übernehmen, die an der Uni gelehrt werden, sondern tatsächlich alles zu hinterfragen. Diese Rede hat den Titel gehabt, das hier ist Wasser. Ich möchte euch mal einen Auszug daraus vorlesen. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, was zum Teufel ist Wasser? Der Rückgriff auf eine kleine didaktische Parabel, das ist immer noch seine Rede, ist bei einer Rede vor US-amerikanischen Uni-Absolventen unentbehrlich. Dass eine Parabel vorkommen muss, ist noch eine der besseren, nicht so verlogenen Konventionen dieser Textsorte. Aber wenn Sie Angst haben, ich wollte hier den weisen alten Fisch abgeben, der Ihnen erklärt, was Wasser ist, darf ich Sie beruhigen. Ich bin nicht der weise alte Fisch. Und in seinem Buch, das den gleichen Titel trägt, Das ist Wasser, schreibt er weiter, die naheliegende Pointe der Fischgeschichte ist, dass die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und die wichtigsten Tatsachen oft die sind, die am schwersten zu erkennen und zu diskutieren sind. Uns stehen heute mehr Informationen zur Verfügung als jemals zuvor. Nichts scheint da wirklich geheim zu sein. Und trotzdem scheint es immer unmöglicher, in diesem Wust aus Informationen die Wahrheit zu finden. Und dann erzählt er noch eine Geschichte. Sitzen zwei Männer in einer Bar irgendwo in der Wildnis von Alaska. Der eine ist religiös, der andere ist Atheist. Und die beiden diskutieren über die Existenz Gottes. Mit dieser eigentümlichen Beharrlichkeit, die sich nach dem, sagen wir mal, vierten, fünften Bier so einstellt. Sagt der Atheist, pass auf, ist ja nicht so, dass ich keine guten Gründe hätte, nicht an Gott zu glauben. Es ist nämlich nicht so, dass ich noch nie mit Gott oder Gebeten experimentiert hätte. Letzten Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so einen fürchterlichen Schneesturm geraten. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich habe mich total verirrt. 40 Grad unter Null. Und da habe ich es gemacht. Ich habe es probiert. Ich bin im Schnee auf die Knie und habe geschrien. Gott, wenn es dich gibt, ich stecke in diesem Schneesturm fest und sterbe, wenn du mir nicht hilfst. Der religiöse Mann in der Bar schaut den Atheisten ganz verdutzt an. Na, dann musst du doch jetzt an ihn glauben, sagt er. Schließlich sitzt du quicklebendig hier. Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der religiöse Typ der letzte Depp. Quatsch, Mann! Da sind bloß zufällig ein paar Eskimos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp gezeigt. Diese Geschichte lässt sich unschwer einer geisteswissenschaftlichen Standardanalyse unterziehen. Ein und dieselbe Erfahrung kann für zwei verschiedene Menschen unterschiedlichen Sinn haben, wenn die beiden über verschiedene Glaubensschablonen verfügen und auf verschiedene Weisen aus Erfahrungen einen Sinn konstruieren. Da Toleranz und Glaubensvielfalt uns so viel bedeuten, würden wir in unserer geisteswissenschaftlichen Analyse niemals zu behaupten wagen, die Interpretation des einen Mannes sei wahr und die des anderen sei falsch oder schlecht. Was ja gut und schön ist. Nur reden wir dann auch nie darüber, wo die jeweiligen Schablonen der jeweilige Glaube überhaupt herkommt. Wir sagen, wo im Inneren der beiden Männer diese ihren Ort haben. Als wäre die grundlegende Sicht eines Menschen auf die Welt und den Sinn seiner Erfahrungen irgendwie automatisch in ihm verdrahtet, wie Körper oder Schuhgröße, oder als würden sie wie die Sprache von der Kultur vorgegeben. Als wäre unsere Konstruktion von Sinn keine Frage der persönlichen und ausdrücklichen Wahl, der bewussten Entscheidung. Immer noch das Buch. Der nicht-religiöse Mann ist absolut und unausstehlich selbstsicher im Abtun der Möglichkeit, dass die Eskimos etwas mit seinem Stoßgebet zu tun haben könnten. Wobei es zugegebenermaßen auch viele religiöse Menschen gibt, die ihrer Interpretation auf arrogante Weise sicher sind. Sie sind vielleicht noch abstoßender als die Atheisten. Zumindest für die meisten Anwesenden hier. Arroganz, blinde Gewissheit, Engsternigkeit, die bei einer Gefängniszelle so absolut ist, dass der Häftling nicht mal merkt, dass er eingesperrt ist, das gilt für beide. Ende des Zitats. Also ein erstaunlicher Mann mit tiefen Einsichten, der sich mit dem Begriff Wahrheit beschäftigt hat, der sich aber nie auf die eine oder andere Seite geschlagen hat, der nie gesagt hat, es gibt Gott nicht. Er hat diese Diskussion beobachtet zwischen den Menschen, hat diese philosophischen und Glaubensunterschiede beobachtet, aber hat wenig praktische Schlüsse für sich daraus gezogen. Aber wenn einer hinterfragt und wenn einer den Sachen auf den Grund geht, dann kann er wie er hier auch nicht einfach sagen, nee, es gibt keinen Gott. Er hat zumindest in den Raum gestellt, es ist arrogant, es auszuschließen, dass es Gott gibt. Die Arroganz gilt beiden, sagt er. Die Arroganz gilt dem, der es komplett ausschließt, und die Arroganz gilt auch dem in seinem Fall, der sagt, es gibt ja eine absolute Wahrheit und es gibt nichts anderes. Das ist, was wir glauben. Aber es gibt auch einen Grund, warum so viele Naturwissenschaftler gläubig sind oder auch mit dem Alter gläubig werden. Sie sammeln ganz viel Erkenntnis über die Natur. Sie gucken immer tiefer und erkennen gleichzeitig, wie wenig sie wissen und wie klein sie im Universum sind. Und dass das riesige, komplexe Gebilde der Schöpfung überhaupt keinen Sinn macht, wenn es keinen Schöpfer dahinter gibt. Und ganz, ganz viele kommen am Ende zum Glauben. In Römer 1, Vers 24 lesen wir weiter. Die Menschen nehmen irgendwie Gott aus ihrem Weltbild, fangen an, was anderes anzubeten, und dann steht in Vers 24: Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. Und so rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Paulus beschreibt hier, die Menschen hatten ihre eigenen Begierden, nachdem sie sich von Gott abgewendet haben. Und Gott in Vers 24 hat sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Hat die Menschen ihren inneren fleischlichen Trieben überlassen. Und was dann passiert ist, ist das, was immer in dem Moment passiert, dass sie das Geschaffene verehren anstatt dem Schöpfer. Und ein Ausdruck dessen ist ganz, ganz häufig das Auftreten in der Gesellschaft von Homosexualität. Das ist ein Erscheinungsbild, was es schon im Alten Testament gegeben hat, in Babylon und an anderen Städten. Das ist was, was es zur Zeit des Neuen Testaments gegeben hat, in Griechenland, in Rom und so weiter. Und das ist auch was, was durch das kirchlich geprägte Europa zwar ein paar Jahrhunderte unterdrückt worden ist, aber immer da, wo Gott aus dem Weltbild genommen wird, wird Homosexualität plötzlich Normalität, so wie es heute auch wieder passiert in den letzten 20 Jahren. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo jetzt gerade entschieden wurde, vor 2 Wochen, dass es nicht nur 2 Geschlechter gibt, sondern dass es 3 Geschlechter gibt. Und dass man tolerant sein muss und dass alles den gleichen Sinn hat, ob man eine gleichgeschlechtliche Beziehung lebt oder eine gegengeschlechtliche Beziehung oder was auch immer. Es wird einfach immer, alles immer akzeptabler. Und das ist ein Zeichen dessen, was wir am Anfang gesagt haben, du bist, was du isst, du bist, was du denkst, du wirst zu dem, was du anbetest. Und das zeigt sich auch heute wieder in unserer Gesellschaft. Jeder hat einen Gott, ob er es zugibt oder nicht. Jeder hat einen Gott. Und ich glaube, dass die meisten Menschen dem widersprechen würden, dass sie in ihrem Leben einen Gott haben, den sie anbeten. Ich glaube, dass auch die meisten von uns hier dem widersprechen würden, dass wir einen anderen Gott haben als Gott, den Herrn und den Schöpfer. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind und gucken auf der anderen Seite, was wir am meisten lieben, wofür wir wirklich bereit sind, Opfer zu bringen, wo wir wirklich bereit sind, Zeit und Geld zu investieren, Emotionen zu investieren, oder wofür wir vielleicht sogar sterben würden, dann müssen die meisten zugeben, dass es sowas gibt. In unserem Fall ist es hoffentlich Jesus. In unserem Fall ist es hoffentlich der Schöpfer. Aber im Fall der Menschen, die keine Christen sind, gibt es meistens auch was. Da ist es die Freiheit, die persönliche, die freie Zeit, die Familie, der Job, das Geld, Sex, irgendwas anderes ist es immer. Es gibt immer irgendwas oder irgendjemanden, dem der größte Teil unserer Zuneigung gilt, und wenn es am Ende nur einfach wir selber sind, als Person. Das hat David Foster Wallace auch gesagt in seiner Rede an der Uni. Er hat gesagt, so etwas wie nichts anbeten gibt es nicht. Jeder betet etwas an. Wir haben lediglich die Wahl, was wir anbeten. Er war kein Christ. Und ein junger Autor auf Bento, weiß nicht, ob ihr Bento kennt, Bento ist so der Spiegel Online für Junge. Also wenn ihr euch mal ein bisschen dafür interessiert, wie die junge Generation so denkt, fühlt, was denen wichtig ist, welche Filme, welche Literatur, Lebensinhalte, Partnerschaft, lest mal Bento, dann erfahrt ihr das. Ein junger Autor von Bento kommentiert den Satz von Wallace und sagt, heutzutage, wo Religion und Aufklärung gegenübergestellt werden, als wären es Gegensätze, kann dieser Gedanke zum Nachdenken anregen. Also, dass jeder etwas anbetet, sagt dieser Autor. Was wollen wir anbeten? Wovon wollen wir abhängig sein? Und was sind wir bereit, für unsere Sucht zu opfern? In Der bleiche König, ein anderes Buch von Wallace, zeigt uns Wallace am Beispiel der Vorgänge in einer Steuerbehörde. Wer die Wahrheit will, der muss an der Langeweile vorbei. Der muss sich höchstpersönlich durch die 1000 Seiten Geheimdokumente klicken, die irgendwer bei WikiLeaks hochgeladen hat. Der muss Wahlprogramme in Langform studieren. Der muss die trockenen, unnötig komplizierten Formulierungen aushalten, das Paragraphengewirr, die Zahlensammlung. Interessant, wer zur Wahrheit will, der muss an der Langeweile vorbei. Es ist ein Buch über die Macht der Langeweile und die Macht solcher Menschen, die sich der Langeweile stellen statt nach Aufregung, Ablenkung und Befriedigung zu suchen. Sagt einer dieser Generationen über seine eigene Generation, dass es eine Generation ist, die nach Aufregung, Befriedigung sucht, die versucht, der Langeweile zu entgehen. Und wenn man die Wahrheit aber finden will, muss man sich manchmal gerade dieser, was heißt Langeweile, stellen, aber man muss von Herzen suchen, wenn man zum Beispiel Zeit sich für die Schrift nimmt und nach Gott suchen will. Es ist Arbeit, es ist Mühe. Der schreibt weiter, Langeweile heißt bei Wallace aber auch, dass man mit sich alleine ist, ohne durch die Filme, Musik, Bücher, Handys oder andere Menschen abgelenkt zu werden. So selten, wie wir heutzutage noch in diese Situation kommen, ist es umso wichtiger zu fragen, was uns eigentlich verloren geht. Was passiert denn eigentlich, wenn wir mit uns alleine sind? Finden wir uns selbst oder verlieren wir den Verstand? Und interessanterweise, ich meine auch hier wieder eine Person, die sich offensichtlich tiefe Gedanken macht, zu diesem letzten Satz, was passiert, wenn wir mit uns alleine sind, finden wir uns selbst oder verlieren wir den Verstand? Dieser David Foster Wallace hat sich ein paar Jahre später das Leben genommen. Weil das. Bitte? Der war auch krankhaft depressiv. Wobei die Frage natürlich immer ist, woher kommt eine krankhafte Depressivität und inwieweit hat sie auch damit zu tun, dass man einen Lebenssinn hat oder keinen Sinn hat? Ne? Inwieweit ist es biologisch, inwieweit hat es damit zu tun, dass man einfach keinen Sinn sieht in der Welt und das nicht zusammenbekommt und dann sagt, das funktioniert so nicht. Aber wenn man so tiefe Erkenntnis hat wie er und dann aber Gott nicht in seinem Weltbild hat, was macht man dann? Also man verzweifelt auf jeden Fall dran. Ob man sich gleich das Leben nimmt, weiß ich nicht. Aber auch dieser junge Autor hier schreibt, jeder betet etwas an. Und entweder wir beten Gott an oder wir beten uns selbst an. Und das ist, finde ich, eine Herausforderung in unserer Zeit. Ich meine, die meisten von uns zählen uns zur etwas älteren Generation, aber mir geht es genauso. Also man kann durch Medien, Freizeit extrem abgelenkt sein. Die neue Suche bei den Jüngeren ist nach dem Adrenalinkick, nach dem Motto, du bist, was du erlebst. Nicht nur du bist, was du isst und du bist, was du hast, warst vor 20 Jahren noch. Du bist ein Benz gefahren, dann hast du es geschafft. Oder du hast dein Haus gehabt, die richtigen Klamotten getragen, dann hast du es geschafft. Und heute bei den Jüngeren, heute ist es, du bist, was du erlebst. Aber es hat Konsequenzen, wenn wir uns selbst anbeten. Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 28 bis 32. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und sie verleumden sie. Gottesverächter sind sie. Gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht. Sie sind unbelehrbar, sie sind gewissenlos, sie sind gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Und das ist das Ergebnis. Wenn einerseits Atheisten sagen, die Welt ist so schlecht, es kann keinen Gott geben. Oder wenn es einen Gott gibt, dann ist er entweder zu schwach, dem Bösen Einhalt zu gebieten, oder er ist kein guter Gott, sonst würde er es tun. Und Paulus sagt, nee, es ist genau andersrum. Weil ihr Gott aus dem Bild nehmt, deshalb ist die Menschheit so, wie sie ist. Du bist, was du glaubst. Und wenn du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt, der die moralischen Maßstäbe festsetzt, der von sich aus bestimmt, was richtig und falsch ist, der sagt, was wahr ist und was unwahr ist, wenn es diesen Maßstab nicht gibt, diese Einordnung nicht gibt, dann ist das der Effekt, was wir hier lesen. Dann ist die Welt so, wie sie ist, und dann ist die Welt ein Produkt dessen, was sie glaubt und was sie tut. Und das ist, was Paulus hier sagt, hier in Vers 28. Weil die Menschen nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Sie sind nicht mehr zu einem vernünftigen Urteil fähig. Und unser Gewissen stumpft auch ab. Das ist auch wieder was auch bei Christen so ist. Ne? Also auch wir können uns über die Zeit mit falschen Füttern, mit falschen Gedanken, mit falschem Glauben füttern und verlieren dann irgendwann das gesunde Denken und das gesunde Handeln, was wir früher mal hatten. Das kann uns ganz genauso passieren. Das Ganze ist also eine geistliche Spirale. Ne? Es fängt damit an, dass wir Gott aus dem Weltbild nehmen beim Nichtchristen. Und bei uns beginnt es damit, dass uns plötzlich was anderes wichtiger wird. Gott ist nicht mehr im Zentrum. Das Leben für ihn ist nicht mehr im Zentrum. Der rutscht immer weiter weg und irgendwelche anderen Dinge nehmen immer mehr den Platz ein. Was letzten Endes bedeutet, wir beten immer mehr uns selber an. Wir beten immer mehr unsere Wünsche, unsere Begierden an. Und dadurch verändert sich wiederum auch unser Gewissen und wir merken es nicht mal mehr so sehr, dass Gott aus dem Weltbild rausgeflogen ist. Es ist wie eine Infektion bei einer Krankheit, die irgendwann im Geist und im Körper um sich greift. Und Sünde ist am Ende deshalb eine Frage der Anbetung. Ob es Sünde in unserem Leben gibt oder nicht, ist eine Frage dessen, was wir anbeten. Was Sünde nicht ist, und das wird Gott auch allen sagen am Ende der Zeit, wird Jesus allen sagen, wenn er zurückkommt, was Sünde ist nicht ist ein Mangel an Informationen. So, ich wusste nicht, dass das falsch ist. Ich wusste nicht, dass ich das nicht tun sollte. Paulus verneint das. Paulus sagt, es gibt kein Informationsdefizit. Guck dir die Schöpfung an. Und guck mal, wie Kinder handeln, mit welchem Gerechtigkeitsbewusstsein. Das wusste ich nicht, gilt nicht vor Gott als Ausrede für Sünde. Auch für uns nicht. Sünde ist auch kein emotionales Problem. Wir können dann später nicht zu Gott sagen, ich habe mich aber so und so gefühlt, es hat sich so schlecht angefühlt, auf die Knie zu gehen und dich anzubeten. Oder das andere hat sich halt besser angefühlt. Ja, das ist, was Sünde manchmal tut. Es befriedigt unsere emotionalen Bedürfnisse manchmal schneller, nicht nachhaltiger, aber schneller als ein geistliches Leben. Sünde ist aber kein emotionales Problem, wird Jesus uns sagen. Sünde wird in den wenigsten Fällen ein psychologisches Problem sein. Ich glaube, es wird Menschen geben, wo Jesus sagt, du, das war wirklich eine Krankheit, auch bei dir, da haben wirklich die Botenstoffe nicht mehr funktioniert, da gab es einen Defekt in deinem Gehirn, deshalb kannst du dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber ich glaube, bei vielen Menschen, die glauben, es sei ein psychologisches Problem, wird er sagen, ja, aber am Ende des Tages musst du auch in dein Herz gucken, was hast du wirklich gewollt? Und ich kann nicht anders, das gilt wohl für einige, das sagt die Medizin heutzutage, es gibt wohl wirklich für manche Menschen dieses physische und hormonelle, ich kann nicht anders. Das mag alles so sein. Aber für viele wird es einfach heißen, hast nicht auf dein Herz gehört, hast nicht auf dein Herz geachtet und auf dein Denken. Und dann ist auch die Frage, wie bekommt man die Sünde in den Griff, wenn das denn so ist mit dem Anbeten und dieser Spirale, die sich, oder nicht anbeten, und dieser Spirale, die sich da in Gang setzt. Ne? Und gibt so Dinge, die wir vielleicht alle schon mal ausprobiert haben. Ich habe es auf jeden Fall schon alle ausprobiert, die folgenden vier Punkte. Willenskraft. Selbstdisziplin. Ich treffe Entscheidungen, nicht so viel zu trinken, essen, lügen, Pornografie zu gucken, was auch immer. Willenskraft. Ich bekomme das in den Griff. Und wenn es euch so geht wie mir, dann funktioniert das manchmal eine Weile. Ne? Bei stärkeren Persönlichkeiten vielleicht ein bisschen länger als bei anderen. Aber es löst nicht auf Dauer das Problem. Mein Problem löst es nicht. Meine Probleme mit Sünde löst es nicht auf Dauer. Es ist gut, Willenskraft einzusetzen, aber es ist nicht die Lösung des Problems. Verleugnung. Ich rede nicht darüber. Oder man redet nicht darüber. Ich verleugne es anderen gegenüber, dass ich sündige. Ich verleugne es mir selbst gegenüber. Wenn der Gedanke hochkommt, schiebe ich ihn weg. Oder ich finde gute Gründe, warum es doch okay ist, was ich tue. So diese angepasste Theologie. Es ist erstaunlich, dass wenn Menschen, die jahrelang gläubige Jünger gewesen sind, was die plötzlich für Bücher und Theologen auftun, wenn sie Ehebruch begangen haben und das rationalisieren wollen. Welche Bücher und Theologen sie auftun, um zu belegen, dass es doch ganz okay ist, dass wenn mein Partner meine Bedürfnisse nicht stillt, mich nach einer Alternative umzugucken. Wo die Bibel sagt, nee, das ist Sünde, das ist falsch, das ist eine Abweichung von Gottes Plan. Aber du findest immer einen, der ein theologisches Buch darüber geschrieben hat, dass deine Sünde okay ist. Amazon ist voll davon. Das löst das Problem nicht. Und die Frage ist, wollen wir uns auf Dauer selbst belügen? Rechenschaft ist eine sehr gute Sache. Ich finde Rechenschaft an sich eine gute und geistliche und weise Angelegenheit. Dass man Geschwister in seinem Leben hat, Brüder, Schwestern, Freunde und sagt, hey, lass uns regelmäßig drüber reden, wie es uns geht mit unseren Anfechtungen, mit unserer Sünde. Ich ermächtige dich, mich auch zu fragen, wie es mir damit geht. Das ist gut. Johannes sagt ja, holt die Sachen ans Licht und wenn sie ans Licht kommen, können sie vergeben werden und dann kann Jesus sie wegwaschen. Aber Rechenschaft an sich ist auch nicht die Lösung für das Problem Sünde. Man findet, wenn man will, immer wieder einen Weg drumherum. Es ist trotzdem ein hilfreiches Mittel. Professionelle Hilfe. Also all diese Dinge, die ich gerade beschreibe, habe ich selber schon ausprobiert. Kann sehr hilfreich sein. Kann sehr hilfreich sein, um die Wurzel von Problemen zu erkennen. Kann sehr hilfreich sein, um Angewohnheiten und erlernte Verhaltensweisen zu verändern. Aber manchmal wird in dem Zug nicht meine Selbstsucht herausgefordert. Jemand, der uns professionell hilft, wird meistens nicht sagen, dein Problem ist, dass du gerade wieder dich anbetest. Weil dann verliert er zum einen Klienten und zum anderen sieht er das nicht als seinen Auftrag, das zu tun. Und sieht das als Eingriff in unsere geistliche Privatsphäre. Deshalb kann das helfen. Und das hat mir viel geholfen über die Jahre in vielen Bereichen. Ich habe viel gelernt, aber es löst nicht das Problem von Sünde. Die Frage ist, wie ernähren wir uns geistlich? Ne? Also die Frage ist auch für die Menschen da draußen, womit ernähren die sich? Lassen sie sich von den Medien, vom Zeitgeist, was nehmen die auf? Womit nähren die ihr geistliches Wesen? Und auch für uns heute, es ist egal wie alt du bist als Christ, wie lange du schon Christ bist, womit nährst du dich heute? Jetzt denk mal an deine besten geistlichen Zeiten. Wann waren für dich, nimm dir mal 20 Sekunden, überleg mal, wann waren deine besten geistlichen Zeiten? Wo du dich Gott am nächsten gefühlt hast, wo du dich geistlich am stärksten gefühlt hast, wo du die Früchte des Geistes in deinem Leben gesehen hast. Überleg mal eben. So, und wenn das nicht heute ist, woran liegt das? Ich muss ganz ehrlich beantworten, meine beste geistliche Zeit ist nicht heute. Ist nicht die letzten Jahre. Und ich muss mich fragen, woran liegt das? Womit ernährst du dich heute geistlich? Was betest du heute an? Was ist in den Mittelpunkt unseres Lebens gerückt? Warum ist nicht 2017 im November die beste geistliche Zeit in deinem Leben? Was hat Gott verdrängt aus dem Mittelpunkt? Wer bist du geworden? Und wodurch? So, all diese Dinge sind gut und richtige Mittel in unserer Beziehung mit Gott und können uns voranhelfen. Aber die Lösung für das ganze Problem ist, Gott in den Mittelpunkt stellen, Gott anbeten und seine Vergebung erfahren und durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Das ist die Lösung gegen Sünde. Ja? Wenn jemand versucht, seinen Zorn und seine Selbstsucht in den Griff zu bekommen und tut es nicht mit Gott, dann wird er scheitern. Auf Dauer. Und so wird es uns genauso gehen. Die Lösung ist Gott anbeten. Die Lösung ist, uns Zeit zu nehmen für Gottes Wort. Die Lösung ist, die Langeweile auszuhalten, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Die Lösung ist, über Gottes Wort zu meditieren und was es für mich bedeutet und für mein Wesen und für meinen Charakter und für meine Versuchungen. Die Lösung ist Nachdenken. Die Lösung ist anbeten, auch dankbar sein, ihm danken, ihn loben, ihm dienen mit unserer Energie, unserer Zeit, unserem Geld. Und diese Lösung gibt es, und damit kommen wir jetzt zum Abendmahl, nur weil Gott diese Möglichkeit geschaffen hat. Das hätten wir uns nicht selber erarbeiten können. Das ist nicht möglich. Und da schreibt Paulus dann auch später im Römerbrief, ab Römer 3, lass uns das jetzt zusammen lesen. Ich werde jetzt einfach diese Verse 9 bis 26 vorlesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Und das ist quasi dann unser Abendmahl und dann beten wir noch. Römer 3, Vers 9. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Jetzt beten wir für Brot und Wein. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns einen Ausweg bietest. Einen Ausweg aus unserer Verlorenheit, einen Ausweg aus unserer Selbstbezogenheit. So wie Paulus hier schreibt, haben wir alle gesündigt, sind wir alle von der Gerechtigkeit, von der Wahrheit abgekommen. Oder wir haben alle uns in den Mittelpunkt gestellt oder was anderes anstatt dich. Und ich bete, dass diese Schriftstelle und jetzt auch die Erinnerung an Jesu Tod am Kreuz uns hilft, das Kreuz wieder in den Mittelpunkt zu stellen von unserem Leben. Dass Jesus am Kreuz in unserem Mittelpunkt ist und nicht wir und wie es uns geht und was wir wollen, was wir fühlen und was unsere Wünsche sind, Vater. Ich bete, dass du uns hilfst, uns geistlich zu nähren und ruhig zu werden, die Ruhe und die Stille und die Langeweile auch auszuhalten und uns nicht abzulenken von dem geistlich Wahren, uns nicht von Satans Schauspiel und in Sicherheit wägen einlullen zu lassen, sondern zu verstehen, dass der geistliche Kampf tobt und dass er auch tobt, auch wenn wir keine Lust auf die Front haben. Dadurch ist der geistliche Kampf nicht weg zu argumentieren oder nicht wegzuverleugnen. Der ist da. Und auch die Verlorenheit der Menschheit ist da, Vater. Auch wenn wir sie unbequem finden. Vater, danke für Jesus. Danke für die Lösung, die du für unsere Sünde gibst. Danke, dass du bereit bist, uns wieder anzunehmen, nachdem wir dich verstoßen haben und dich aus dem Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns rausgenommen haben. Hilf uns, uns zu prüfen heute. Hilf uns, ja, dir gerecht werden zu wollen und auch nicht Sünde zu verleugnen und nicht ungehorsam zu verleugnen und nicht andere Prioritäten zu verleugnen, sondern zu erkennen, wo das so ist. Und hilf uns, Vater, damit wir rein und gerecht vor dir stehen können, Vater.